Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wissenschaftler, die Corona leugnen? An der Universität Regensburg gibt es Vorwürfe an die Adresse von mittlerweile 2 Wissenschaftlern. Familienfreundliche Arbeitgeber sind in Corona-Zeiten willkommen. Was können Hochschulen für ihre Campus-Mitarbeiter leisten? Und welche Kompetenzen brauchen ArbeitnehmerInnen in der sich digitalisierenden Arbeitswelt? Das und mehr jetzt bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Die schöne neue Arbeitswelt, sie könnte so aussehen. Maschinen und digitale Assistenten übernehmen stupide oder körperlich schwere Arbeit. Die Menschen kümmern sich nur noch um die interessanten, erfüllenden Tätigkeiten und haben ansonsten viel Freizeit. Schön, aber das ist eine Utopie. Zwar übernehmen immer mehr Maschinen. Big Data und die Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse können Erleichterung bringen, aber sie fordern auch ihren Tribut. Wer nicht mithalten kann, nicht ausreichende technologische und digitale Fähigkeiten besitzt, der kann schnell abgehängt werden. Und was für den einzelnen Arbeitnehmer gilt, kann auch für die gesamte Gesellschaft gelten. Deshalb beugt sich die Expertenkommission Forschung und Innovation jedes Jahr über die Leistungsfähigkeit Deutschlands. Heute übergibt sie ihr Jahresgutachten an die Bundeskanzlerin, gleich um 15 Uhr. Wir blicken drauf mit dem Arbeitsmarktexperten Professor Holger Bonin. Schönen guten Tag, Herr Bonin.
Guten Tag.
Sie sind Mitglied in der Expertenkommission Forschung und Innovation. Was wird die Kanzlerin gleich lesen, wenn sie das Gutachten aufschlägt? Dass Deutschland nicht nur bei der Digitalisierung hinterherhinkt, sondern auch bei den technologischen und digitalen Fähigkeiten der Berufstätigen?
Nun, sie wird schon zu lesen bekommen, dass Deutschland bei der Digitalisierung und Sicherheit nicht ganz vorne dran ist und dass es uns gut täte, wenn wir mehr Fähigkeiten hätten, mit der Digitalisierung produktiv umzugehen. Wir werden ja auch berichten, dass man vor der Digitalisierung nicht unbedingt Angst haben muss. In der Digitalisierung liegen sehr viele Chancen für die Beschäftigten, für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Uns wird die Arbeit nicht ausgehen. Die Vorstellung, dass wir in Zukunft ein Schlaraffenland haben, in dem uns die Computer eben die gebratenen Tauben in den Mund fliegen lassen, die gibt es nicht. Aber wir werden eben sehen, dass es einen enormen Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf gibt. Es werden Millionen Menschen sich tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten beruflich neu orientieren müssen.
Was braucht es denn in der sich schnell wandelnden Berufswelt neben den digitalen Fähigkeiten noch, um effektiv, aber auch erfüllt arbeiten zu können?
Ja, das ist ganz interessant. Also es braucht eben einerseits die Kompetenzen, tatsächlich Digitales zu entwickeln, aber auch mit Computern und allem, was damit zusammenhängt, produktiv umzugehen. Das sind so, was wir digitale Kernkompetenzen nennen. Aber es braucht auch das, was wir klassische Kernfähigkeiten nennen. Dahinter steckt so etwas wie Anpassungsfähigkeit, Kreativität, Flexibilität, die Offenheit für Neues. Denn viele Arbeitsplätze verändern sich. Mit der Wirtschaft 4.0 gibt es neue Geschäftsmodelle und der Ingenieur, der früher nur damit beschäftigt war, seine Maschine zu entwickeln, hat auf einmal ganz viele Dinge zu tun im Vertrieb, im Kundenmanagement, im Beziehungsmanagement und muss auf einmal auch ein guter Kommunikator sein. Also diese neuen Fähigkeiten, die gar nicht so neue Fähigkeiten sind, aber die Menschen erreichen, die bis jetzt mit ihren, sagen wir mal, ihrem reinen Wissen, ihrem Fachwissen brillieren konnten, die werden wir eben in der Breite entwickeln müssen. Und das betrifft eben nicht nur die qualifizierten Berufe, sondern auch die weniger qualifizierten Berufe. Und da werden wir ganz schön eben eine höhere Qualifizierung der Beschäftigten brauchen.
Ja, was Sie jetzt angesprochen haben, das sind die Kompetenzen, die ja jeder einzelne Arbeitnehmer, jede einzelne Arbeitnehmerin sich aneignen muss. Aber es muss ja auch entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote geben. Dazu haben Sie in Ihrem Jahresbericht auch Maßnahmen vorgeschlagen. Starten wir da mal mit der Berufsausbildung. Was ist da erforderlich?
Das ist uns in Deutschland ganz gut gelungen. Wir haben ja nach wie vor eine sehr starke Position der beruflichen Ausbildung, der dualen Ausbildung, die Ausbildungsinhalte prinzipiell an die Digitalisierung anzupassen. Wo es aber hapert, ist die Ausbildungsgestaltung im Detail, also das, was in den Unternehmen, in den Betrieben passiert. Und da gibt es durchaus Defizite, was die digitalen Kompetenzen und die Fähigkeiten der Berufsausbilder, des Berufsausbildungspersonals angeht, tatsächlich mit modernen Lehrmethoden moderne Inhalte zu vermitteln. Und wer da insbesondere hinterherhängt, sind nicht die Großunternehmen, das sind eher kleinere und mittlere Unternehmen, die selber sehr oft gar nicht stark digitalisiert sind. Und da muss man sicherlich deutlich nachsteuern, indem man die Berufsschulen konsequent digitalisiert, indem man Berufsausbildungsverbünde schafft, wo sich nicht digitalisierte und digitalisierte Unternehmen miteinander zusammentun, um eben betriebsübergreifende Lösungen zu entwickeln. Und letzter Punkt, ganz wichtig, in Zukunft wird die Beruflichkeit, wie wir sie im Berufsausbildungssystem haben, nicht mehr so eine große Rolle spielen. Die Menschen müssen im Laufe ihres Lebens ganz viele verschiedene Dinge tun und dafür empfehlen wir eine stärkere Modularisierung der Berufsausbildung. Das gibt es schon in Ansätzen mit sogenannten Zusatzqualifikationen, aber in dem Bereich kann man noch sehr viel tun, weil man die auch sehr viel flexibler an sich schnell wandelnde Bedarfe im Arbeitsmarkt anpassen kann.
Ja, was Sie ansprechen, das lebenslange Lernen. Wie könnte da ein Weiterbildungssystem aussehen, das passgenauer ist?
Zunächst einmal ist die berufsbezogene Weiterbildung eine Aufgabe der Unternehmen tatsächlich. Die müssen natürlich auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter, die eben mit neuen Technologien zum Beispiel umgehen müssen, auch tatsächlich die entsprechenden Qualifikationen bekommen. Das tun die auch schon in einigen Teilen. Wenn man eine neue Maschine einführt, dann muss man natürlich auch entsprechende Weiterbildung dazu bringen. Aber es passiert noch nicht genug. Es passiert auch hier wiederum in den kleinen und mittleren Unternehmen nicht so viel, wie das in den Großunternehmen funktionieren kann. Wir brauchen aber auch eine andere Mentalität in den Köpfen der Beschäftigten selber. Die müssen sich darauf einstellen, dass sie möglicherweise nochmal beruflich neu anfangen müssen. Und da wird der Staat tatsächlich auch neue Instrumente entwickeln müssen. Wir nennen das präventive Brückenqualifizierungen fördern, wo man sich also vorausschauend Gedanken macht, der Arbeitsmarkt wird sich verändern. Und ich muss halt jetzt, obwohl mein Arbeitsplatz derzeit noch sicher ist, tatsächlich was Neues beginnen und mich eben auch weiter qualifizieren.
Ein Vorschlag der Expertenkommission hat mich irritiert. Sie fordern nämlich auch ein Monitoring von beruflichen Fähigkeiten der Beschäftigten, regelmäßig und in großer Breite. Dabei sollen Daten der Bundesagentur für Arbeit von Unternehmen und aus sozialen Netzwerken erschlossen und ausgewertet werden. Also fordern Sie ein Überwachungssystem der Arbeitnehmer?
Nein, das verfordern wir damit natürlich nicht, sondern uns geht es darum, dass wir versuchen, mehr Transparenz zu schaffen. Der Markt für Weiterbildungsangebote ist ziemlich unübersichtlich. Es gibt unheimlich viele Hochschulen mittlerweile. Es gibt ganz, ganz viele digitale Weiterbildungsformate. Aber wir wissen gar nicht so genau, und das sind nicht nur wir als Forscher, sondern auch die betroffenen Beschäftigten, aber auch die Unternehmen, wie gut sind eigentlich diese Angebote und wie passgenau. Und da gibt es ganz, ganz viele Arbeitsmarktdaten, zum Beispiel, was in Stellenanzeigen steht, was Menschen brauchen. Und deshalb braucht man nicht nur ein Monitoring dessen, was die Arbeitgeber suchen, sondern auch das, was die Beschäftigten können. Und das sieht man eben, wenn man besser weiß, was sie eigentlich an ihren täglichen Arbeitsplätzen machen.
Also ein Frühwarnsystem statt eines Überwachungssystems. Das war Professor Holger Bonin, Forschungsdirektor des IZA, des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit und Mitglied der Expertenkommission Forschung und Innovation, die in wenigen Minuten ihr Jahresgutachten veröffentlicht, über das wir gesprochen haben. Ihnen vielen Dank.
Gerne.
Von der beruflichen Ausbildung und Arbeitswelt zur akademischen Ausbildung. Vor 3 Wochen hat uns die Mail einer Hörerin erreicht, die an der Universität Regensburg studiert und irritiert war von Corona-relativierenden Äußerungen und Artikeln eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Kurz darauf bekamen wir in der Redaktion eine zweite Mail, die auf einen weiteren Wissenschaftler der Universität Regensburg hinwies. Er hinterfrage Corona-Studien. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Das wollten wir näher wissen und unser Bayern-Korrespondent hat recherchiert. Michael Watzke, hier seine Ergebnisse.
Der Regensburger Psychologieprofessor Christoph Kuhbandner sieht sich als Opfer studentischer Cancel Culture.
Nur weil man praktisch wissenschaftliche Corona-Studien methodenkritisch hinterfragt, wird man hier oder läuft man Gefahr, öffentlich für seine Lehre diskreditiert zu werden.
Kuhbandner gibt derzeit an der Universität Regensburg ein Online-Seminar zu experimenteller Kognitionspsychologie. Darin geht es auch um das Milgram-Experiment, bei dem in den 60er Jahren Versuchsleiter ihre Testteilnehmer mit Stromstößen quälten, wenn es ihnen befohlen wurde. Kuhbandner verglich das mit der aktuellen Corona-Situation. Mindestens 2 Studentinnen hielten diese Analogie für grob unpassend. Eine davon wandte sich an den Deutschlandfunk.
Professor Kuhbandner hat in seinem Seminar einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Milgram-Experiment einerseits und der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen in Schulen durch Lehrerinnen und Lehrer andererseits. Die ausführenden Personen wären hier die indoktrinierten LehrerInnen, die aufgrund Anweisung von oben die Maskenpflicht und das Abstandhalten bei den SchülerInnen durchsetzen, obwohl diese erheblich darunter leiden.
Die Psychologiestudentin, deren Aussagen der Deutschlandfunk auf ihre Bitte hin nachvertont hat, wirft ihrem Professor vor, Corona zu verharmlosen. Er habe unwissenschaftliche Quellen wie den umstrittenen Querdenker Boris Reitschuster und dubiose Telegram-Kanäle zitiert. Außerdem habe er den Seminarteilnehmern die Hausaufgabe gestellt, methodische Fehler in einer Corona-Studie des Virologen Christian Drosten zu finden.
Natürlich dürfen Dozierende Forschungsergebnisse und Studien kritisieren. Allerdings war Professor Kuhbandners Kritik zum einen mehr emotional als sachlich formuliert, zum anderen hat er Gegenpositionen nicht ausreichend in seinem Unterricht einbezogen. Er hat seine privat-persönliche Meinung nicht als solche gekennzeichnet, sondern als erwiesen dargestellt.
Kuhbandner weist das im Interview mit dem Deutschlandfunk zurück. Aus seiner Ablehnung der Maskenpflicht und des Abstandsgebotes macht er kein Hehl. Er hält die Covid-Gefahr für überschätzt und fragt mehr oder weniger rhetorisch, ob Corona tatsächlich gefährlicher sei als Grippe. Er kritisiert auch das Robert-Koch-Institut, RKI, das in der Wissenschaftsszene weltweit einen guten Ruf genießt. Der Regensburger Psychologieprofessor aber behauptet,
dass die vom RKI erhobenen Zahlen so diagnostisch unzuverlässig sind, dass man diese Frage gar nicht valide beantworten kann.
Kuhbandner zweifelt auch daran, dass Corona in Deutschland eine Übersterblichkeit verursacht habe. Er beruft sich dabei auf eine Münchner Studie, die zeige,
dass hier, wenn man den Bevölkerungswachstum und die Verschiebung der Alterspyramide einrechnet, wie man es machen muss, dass dann tatsächlich keine Übersterblichkeit im Jahr 2020 zu beobachten war.
Dass eine überwältigende Mehrzahl von Wissenschaftlern das anders sieht, ficht den Psychologen nicht an. Kuhbandner sagt, er sei eingeladen worden, seine Thesen auf Anti-Corona-Demonstrationen vorzutragen. Zwar habe er das bisher abgelehnt.
Aber zum einen finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich dann wirklich glaubwürdige Anfragen kriege aus der Querdenker-Ecke. Zum Beispiel, wollen Sie, was weiß ich, in Regensburg auf einer Veranstaltung sprechen? Ich kann Ihnen versichern, wir sind nicht so, wie es hier oft rüberkommt. Und wenn das stimmen sollte, dann wäre es natürlich schade.
Die Regensburger Psychologiestudentin, die sich an den Deutschlandfunk gewandt hat, hält solche Aussagen für alarmierend.
Ihm muss klar gewesen sein, wie manipulativ seine Aussagen waren. Das hat mich erschüttert.
Der Präsident der Uni Regensburg, Professor Udo Hebel, äußert sich nicht zum Fall Kuhbandner. Für ein Interview mit dem Deutschlandfunk, so Hebel, habe er in den nächsten Wochen leider keine Zeit. Die Bitte um eine schriftliche Stellungnahme zu den Fragen des Deutschlandfunks blieb unbeantwortet. Auf der Homepage der Universität findet sich lediglich ein 2 Monate altes, allgemein gehaltenes Statement. Dort schreibt Hebel,
dass Äußerungen aus der Mitgliedschaft der Universität Regensburg heraus der Verantwortlichkeit und Wissenschaftlichkeit stets gerecht werden müssen.
Die Universitätsleitung, so Hebel weiter, setze sich für die Einhaltung der gültigen Infektionsschutzmaßnahmen ein. Den Namen Kuhbandner erwähnt der Präsident nicht. Auch nicht den von Dr. Martin Häuser, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der juristischen Fakultät der Universität Regensburg. Häuser lässt auf der Internetseite Achse des Guten in einem wortreich ausufernden Gastbeitrag vom 4.11.2020 seiner Anti-Corona-Wut auf Politik und Regierung freien Lauf. Er wirft der Bundesregierung beispielsweise Totalitarismus vor und schwadroniert, die Politik greife zu, Zitat, asozialen massenhygienischen Mitteln zur Aufhebung des bürgerlichen Lebens, Zitat Ende. Auch Häuser lehnt eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks ab. Als Beleg für seine Verschwörungsthese, dass die Corona-Maßnahmen, Zitat, bar jeder belastbaren Tatsachengrundlage stattfänden, verlinkt Häuser auf einen Internetbeitrag von Professor Kuhbandner. Der sagt, er habe die Kritik an seiner Seminarführung mit den Teilnehmern besprochen und versichert,
dass ich niemals Studierenden eine persönliche Sichtweise aufdrücken würde.
Über 2 Wissenschaftler an der Universität Regensburg, denen von Studierenden Corona-relativierende Äußerungen vorgeworfen werden, berichtete Michael Watzke. Und gleich geht's weiter mit Lessons Learned aus der Hochschulwelt. Wer Familie hat, mit Kindern zusammenlebt, der kommt einerseits gut durch die Corona-Krise. Sozialer Austausch ist genügend da, Vereinsamung also kein Thema. Aber andererseits ist die Doppelbelastung ziemlich groß. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat sich deshalb einmal die Belastung derjenigen angeschaut, die auf dem Campus studieren und arbeiten. Rund 7% aller Studierenden haben Kinder. Bei den Hochschulmitarbeitenden und Dozierenden ist es gut die Hälfte, die Kinder hat und oder Familienangehörige pflegt. Werden sie dabei von den Hochschulen unterstützt oder bleiben sie mit der Doppelbelastung allein? Das war der Ausgangspunkt einer Untersuchung an 6 Standorten. Das Ergebnis wurde heute Morgen vorgestellt und eine der Autorinnen ist jetzt am Telefon, Caroline Friedhoff. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Friedhoff, was hat Ihre Studie ergeben? Stellen sich Hochschulen ausreichend auf Studierende und Hochschulpersonal mit familiären Pflege- und Betreuungsaufgaben ein?
Wir sind bei unserer Analyse sehr in die Breite gegangen und haben sämtliche Bereiche der Familienorientierung angeschaut. Dazu gehörten verschiedene Handlungsfelder, wie zum Beispiel die Hochschulführung, Flexibilisierung, Karriereförderung oder auch rechtliche Rahmenbedingungen, die wir beleuchtet haben. Ich denke, das wichtigste Ergebnis ist, dass Familienorientierung auf der Leitungsebene, also bei der Hochschulleitung, verankert sein muss. Und es muss auch als Querschnittsthema in allen Bereichen der Hochschule präsent sein. Unsere Studie hat da unter anderem gezeigt, dass Hochschulen, die bereits vor der Pandemie Familienorientierung personell verankert hatten, schneller Lösungen für die Belange von Mitarbeitenden mit Familienverantwortung finden konnten, da es bereits eine enge Verzahnung von der Hochschulleitung und den Familienbüros, die ja für die Belange der Familien in der Hochschule zuständig sind, gab.
Welche Lösungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium haben sich denn als besonders wirkungsvoll gezeigt, um die Doppelbelastung abzumildern?
Auf Ebene der Mitarbeitenden sollte auf jeden Fall das Stichwort Flexibilisierung genannt werden. Damit ist zum einen die Flexibilisierung des Arbeitsortes gemeint, und zwar das Arbeiten im Homeoffice, das plötzlich breitflächig möglich war. Zum Beispiel war es für das Personal im Hochschulmanagement zuvor weniger möglich, flexibel im Homeoffice zu arbeiten. Während der Pandemie hat sich das aber geändert und hat auch gezeigt, dass das auch gut funktioniert. Zum anderen ist da auch das zeitunabhängige Arbeiten, das heißt, dass die Arbeitszeit auch flexibel in Kombination mit den Familienbelangen in Einklang gebracht werden kann. Und dann wollte ich gerne noch nennen, dass auch oft Jobsharing-Modelle genannt wurden oder Tandem-Professuren, damit es Mitarbeitenden mit Familienverantwortung und gerade auch Frauen mit Familienverantwortung, die ja oft die Hauptträger der Care-Arbeit sind, leichter gemacht wird, bestimmte Positionen einnehmen zu können.
Also Karriere zu machen.
Ja.
Wäre es demzufolge für Hochschulen grundsätzlich wünschenswert, diese 3 von Ihnen genannten Maßnahmen umsetzen, als da wären Homeoffice auf der einen Seite, flexible Arbeitszeiten und geteilte Verantwortung in Führungspositionen?
Genau, ich denke, dass jede Hochschule zumindest prüfen sollte, inwiefern das auf bestimmten Positionen möglich ist, diese Maßnahmen umzusetzen. Natürlich ist das auch abhängig von den Arbeitsaufgaben, aber es sollte für jeden möglich sein, das zumindest zu prüfen.
Die von Ihnen jetzt genannten Maßnahmen, die scheinen mir gar nicht so hochschulspezifisch, sondern durchaus übertragbar auf andere Firmen und Betriebe.
Die Hochschule ist ja auch eine Art Betrieb und deshalb bin ich mir sicher, dass die meisten Ergebnisse auch auf andere Betriebe und Firmen übertragbar sind. Wenn wir nochmal das Beispiel Homeoffice aufgreifen, da haben wir ja nicht nur an der Hochschule gesehen, sondern auch in anderen Bereichen, dass das plötzlich möglich war, dass 25% der ArbeitnehmerInnen dann auch im Homeoffice arbeiten konnten und dass sich da auch mehr eine Kultur zur Vertrauensarbeitszeit und zum ergebnisorientierten Arbeiten entwickelt.
Familienorientierung, ein Gebot der Stunde und darüber hinaus. Caroline Friedhoff war das vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Von den teilweisen Schulöffnungen in vielen Bundesländern ist in dieser Woche in Hamburg nicht die Rede. Die Schulen bleiben erst einmal geschlossen. In der anhaltenden Lockdown-Diskussion geht eine Schülergruppe oft unter, die der Haupt- und Realschüler. Wie geht es Ihnen? Welche Probleme haben Sie mit Homeschooling und Distanzunterricht? Thomas Sambol hat sich das gefragt und hat sich gefragt, ob diese riesige Schüler- und Schülerinnengruppe ausreichend wertgeschätzt wird. Und er hat in Hamburg nachgefragt. Hier seine Antworten.
Josie ist 15, besucht die 10. Klasse der Stadtteilschule Niendorf in Hamburg und bereitet sich gerade auf ihren mittleren Schulabschluss vor.
Doch, also ich habe schon Angst vor der Prüfung und natürlich müssen wir auch lernen.
Doch die Schulen sind wegen Corona geschlossen und deshalb gibt es auch für Josie derzeit nur Videounterricht. Aber das klappt inzwischen genauso gut wie an anderen Schulen, betont Josies Lehrer Thomas Schrader.
Wenn man das vergleicht zum Vorjahr, wo Schüler teilweise am Handy saßen und dann Mitte des Monats kein Internetguthaben mehr da war, das gibt es jetzt nach meiner Wahrnehmung fast gar nicht mehr. Das ist verschwunden. Da haben die Schulen und, ich sag mal so, auch die Elternhäuser quasi nachgerüstet. Ja, es gibt Unterschiede in der technischen Ausstattung. Aber ich sag mal, in der Richtigkeit der Arbeitsergebnisse, die zurückkommen, da sehe ich keinen signifikanten Unterschied. Also die technische Ausstattung ersetzt ja nicht die Kopfarbeit. Und ich behaupte, ein Großteil derjenigen, die jetzt hinten überfallen, die haben auch schon im normalen Unterricht Probleme gehabt.
Dass die Leistungen von Haupt- und Realschülerinnen und Schülern in der Öffentlichkeit so wenig wahrgenommen werden, darüber kann Thomas Schrader nur den Kopf schütteln. Seine Klasse steckt zum Beispiel nicht nur mitten in den Prüfungsvorbereitungen, sondern sammelt zusätzlich auch noch an 2 Tagen in der Woche praktische Erfahrungen fürs Berufsleben.
Die haben auf dem Dach gestanden. Ich habe Dachdecker, ich habe welche in Pflegeeinrichtungen, ich habe welche in Kitas. Und unter diesen Bedingungen dann noch den Abschluss in Angriff zu nehmen, das ist nach meinem Empfinden mindestens genauso schwer, wie sich 5 bis 7 Tage bei freier Arbeitseinteilung um Abschlüsse zu kümmern. Meine müssen das Double machen. Und viele Betriebe machen jetzt dicht und sagen, Praktikanten, Auszubildende, na, das schieben wir erstmal möglichst weit nach hinten und warten ab. Und das, diese Unsicherheit, das ist ein Druck, mit dem müssen 15-, 16-Jährige auskommen.
Auch Nadja Hasse ist Lehrerin an einer Hamburger Stadtteilschule. Sie hat ihre Neuntklässler gefragt, wie sie ihre Situation im Vergleich zu Abiturklassen wahrnehmen. Das Ergebnis?
Tenor bei den meisten Schülern war, das würde sie nicht so jucken, was in den Medien jetzt gerade dargestellt wird. Ihnen sei es wichtiger, dass die Lehrerinnen Gas geben und sie beim Lernen unterstützen, sodass sie auch nicht das Gefühl haben, sie würden viel Stoff verpassen. Je länger das Gespräch dauerte, da sagte auch eine Schülerin, dass es wirklich ihr jetzt mal so auffallen würde, wo sie drüber reden. Und es sei ja wirklich ein bisschen so, sie seien ja eigentlich fast ein bisschen wie vergessen oder gar nicht erwähnt.
Jürgen Böhm vom Verband Deutscher Realschullehrer wundert das nicht.
Ein Grundfehler der letzten Jahre war der von der OECD gepredigte Trend hin zum Abitur. Ich denke, das ist eine absolute Fehlsicht der Dinge, weil die Entwicklung, die ich nehmen kann mit einem ordentlichen mittleren Bildungsabschluss über eine qualifizierte berufliche Ausbildung, alle Tore öffnet. Wir reden immer wieder von der Gleichwertigkeit der Bildungsabschlüsse. Wir reden von Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Und ich glaube, dass wir immer noch einen Nachholbedarf haben, genau diesen Bereich zu fördern. Und wenn man Menschen, die einen mittleren, einen Realschulabschluss machen, als Bildungsverlierer bezeichnet, dann hat man das System noch nicht begriffen.
Auch Thomas Schrader wünscht sich, dass der Hype ums Abi abnimmt und jeder gelungene Schulabschluss gewürdigt wird. Vor allem, wenn der dann auch noch direkt in die Ausbildung führt, wie bei den meisten Jugendlichen in seiner Klasse.
Würdigung motiviert natürlich, motiviert auch durchzuhalten. Ich weiß zum Beispiel bei mir in der Zeitung, da werden dann Abiturienten abgelichtet. Die werden genannt. Warum macht man das nicht auch für diejenigen, die den Hauptschulabschluss machen oder diejenigen, die den Realschulabschluss machen? Das ist mindestens genauso wichtig, finde ich.
Mit dem Zeugnis in der Zeitung stehen, das würde auch Josie richtig cool finden. Sie will erstmal sozialpädagogische Assistentin werden und dann als Stewardess abheben und durchstarten. Das macht den Realschulabschluss für sie so wertvoll.
Deswegen ist mir der Abschluss sehr, sehr wichtig. Ich freue mich schon auf die Ausbildung. Also dann, ja, auch freue ich mich schon.
Ja, und der Hamburger Senat plant die Schulöffnungen. Und zwar, wie heute bekannt wurde durch die Wochenzeitung Die Zeit, soll es wieder losgehen durch eine Teststrategie für Grundschulen und Kitas. Beide sollen nach den Hamburger Frühjahrsferien Mitte März nämlich wieder für Kinder öffnen. Dabei setzt der Senat vorerst vor allem auf Antigen-Schnelltests, die professionell geschulte Helfer durchführen. Laientests sollen dann on top draufkommen. Ja, und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.